Meine Botschaft befasst sich mit einer grundlegenden Frage von großer geistiger Tragweite. Warum ist das Gesetz der Keuschheit so wichtig? Ich bete darum, dass der Heilige Geist die Wahrheit der Grundsätze bestätigen möge, über die ich jetzt spreche. Warum Keuschheit von ewiger Bedeutung ist, wird nur im Gesamtzusammenhang des Plans des Glücklichseins klar, den der Vater im Himmel für seine Kinder aufgestellt hat. Alle Menschen, Mann und Frau, sind als Abbild Gottes erschaffen. Jeder Mensch ist ein geliebter Geistsohn oder eine geliebte Geisttochter himmlischer Eltern und hat ein göttliches Wesen und eine göttliche Bestimmung. Als Gottes Geistkinder haben alle Menschen bei Gott gelebt, ehe sie als sterbliche Wesen auf die Erde gekommen sind. Der Plan des Vaters ermöglicht es, seinen Geistsöhnen und Töchtern einen physischen Körper zu erhalten, die Erfahrungen des irdischen Lebens zu machen und sich auf die Erhöhung hin weiterzuentwickeln. Der physische Körper macht eine Vielfalt von Erfahrungen in einer Tiefe und Intensität möglich, wie wir sie im vorirdischen Dasein ganz einfach nicht hätten sammeln können. Unser Verhältnis zu anderen Menschen, unsere Fähigkeit, die Wahrheit zu erkennen und ihr gemäß zu handeln und die Fähigkeit, die Grundsätze und Verordnungen des Evangeliums Jesu Christi zu befolgen, werden also durch unseren physischen Körper intensiviert. In der Schule des irdischen Lebens erleben wir Zärtlichkeit, Liebe, Güte, Freude, Kummer, Enttäuschung, Schmerz und sogar die Herausforderungen körperlicher Einschränkungen in einer Art und Weise, die uns auf die Ewigkeit vorbereitet. Kurz gesagt, gibt es Lektionen, die wir lernen müssen und Erfahrungen, die wir, wie es in den Heiligen Schriften bezeichnet wird, gemäß dem Fleische machen müssen. Nach der Erschaffung der Welt wurde Adam in den Garten von Eden gesetzt. Es ist von Bedeutung, dass Gott sprach, es sei nicht gut, dass der Mensch allein sei. Und Eva wurde Adams Frau, eine ihm ebenbürtige Hilfe. Das einzigartige Zusammenspiel der geistigen, physischen, mentalen und emotionalen Eigenschaften von beiden, Mann und Frau, war notwendig, um den Plan des Glücklichseins umzusetzen. Im Herrn gibt es weder die Frau ohne den Mann, noch den Mann ohne die Frau. Mann und Frau sollen voneinander lernen, einander stärken, einander Gutes tun, einander ergänzen und einander vervollkommnen. Die Art und Weise, wie sterbliches Leben erschaffen wird, ist von Gott so festgelegt. Das erste Gebot, das Adam und Eva von Gott erhielten, bezog sich darauf, dass sie als Ehemann und Ehefrau Eltern werden konnten. Das Gebot, sich zu vermehren und die Erde zu bevölkern, ist noch immer in Kraft. Die Ehe zwischen Mann und Frau ist demnach der einzig zulässige Weg, wie die vorirdischen Geister auf die Erde kommen sollen. Völlige sexuelle Enthaltsamkeit vor der Ehe und bedingungslose Treue in der Ehe bewahren die Heiligkeit dieses Weges. Die Fortpflanzungskraft ist in geistiger Hinsicht bedeutsam. Der Missbrauch dieser Kraft untergräbt den Zweck des göttlichen Plans und des irdischen Daseins. Unser Vater im Himmel und sein geliebter Sohn sind Schöpfer und haben jedem von uns einen Teil ihrer Schöpfungskraft anvertraut. Konkrete Richtlinien für den Umgang mit der Gabe, Leben zu schaffen, sind wesentliche Elemente im Plan des Vaters. Was uns diese gottgegebene Kraft bedeutet und wie wir von ihr Gebrauch machen, beeinflusst in hohem Maße unser Glück im Erdenleben und unsere Bestimmung in der Ewigkeit. Dallin H. Oaks hat erklärt, die Kraft, sterbliches Leben zu erschaffen, ist die erhabenste Kraft, die Gott seinen Kindern geschenkt hat. Von ihr Gebrauch zu machen, wird uns im ersten Gebot auferlegt, aber es wurde noch ein weiteres Gebot gegeben, in dem ihr Missbrauch untersagt wird. Dass wir auf das Gesetz der Keuschheit solchen Nachdruck legen, ist damit zu erklären, wie wir den Sinn und Zweck unserer Fortpflanzungskraft im Rahmen des göttlichen Plans sehen. Außerhalb der Ehe ist jeder Gebrauch der Fortpflanzungskraft bis zu einem gewissen Grade eine sündige und entwürdigende Umkehrung der göttlichsten Eigenschaft der Menschen. Die Kirche Jesu Christi, der Heiligen der letzten Tage, hat hinsichtlich der Sexualmoral nur den einen unveränderlichen Maßstab. Eine intime Beziehung darf es nur zwischen einem Mann und einer Frau innerhalb der in Gottes Plan festgelegten Ehe geben. Diese intime Beziehung ist nicht dafür vorgesehen, dass man einfach der Neugier freien Lauf lässt, ein Verlangen befriedigt oder sich selbstsüchtig Entspannung oder Vergnügen verschafft. Es geht nicht darum, eine Eroberung zu machen, und es geht auch nicht einfach nur um eine bestimmte Handlung. Vielmehr gehört diese intime Beziehung zu den höchsten irdischen Erfahrungen, bei denen unsere göttliche Natur und unser göttliches Potenzial zum Ausdruck kommen. Und sie stärkt die seelische und geistige Bindung zwischen Mann und Frau. Wir bestimmen über unser Handeln, besitzen sittliche Entscheidungsfreiheit und definieren uns durch unsere göttliche Herkunft als Kinder Gottes und nicht durch das Sexualverhalten, die gängigen Ansichten oder weltliche Denkmodelle. Der von König Benjamin beschriebene natürliche Mensch ist bis zu einem gewissen Grad in uns lebendig und wohlauf. Der natürliche Mensch ist nicht bußfertig, er ist fleischlich und sinnlich, ausschweifend und zügellos, hochmütig und selbstsüchtig. Mit den Worten von Präsident Spencer W. Kimball: Der natürliche Mensch ist der irdisch gesinnte Mensch, der es zugelassen hat, dass wilde tierische Leidenschaften seine geistigen Neigungen überschatten. Dagegen ist der Christenmensch geistig gesinnt und zügelt alle seine Leidenschaften. Er ist maßvoll und beherrscht, gütig und selbstlos. Der Christenmensch ergreift das Wort Gottes, verleugnet sich selbst und nimmt das Kreuz des Herrn auf sich. Und er strebt vorwärts auf dem engen und schmalen Weg der Glaubenstreue, des Gehorsams und der Hingabe an den Erlöser und sein Evangelium. Als Söhne und Töchter Gottes haben wir göttliche Eigenschaften von ihm geerbt. Aber jetzt leben wir in einer gefallenen Welt. Selbst die Elemente, aus denen unser Körper geschaffen wurde, sind von Natur aus gefallen und ständig dem Sog der Sünde, der Verderbtheit und dem Tod ausgesetzt. Daher sind wir durch unseren physischen Körper vom Fall Adams und dessen geistigen und zeitlichen Folgen ganz unmittelbar betroffen. Und doch sind wir ein duales Wesen. Unser Geist, der ewig ist, weilt in einem physischen Körper, der dem Fall unterworfen ist. Jesus hat gegenüber dem Apostel Petrus deutlich gemacht: Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Worin unsere Prüfung im Erdenleben im Grunde besteht, lässt sich mit der Frage zusammenfassen: Werde ich den Neigungen des natürlichen Menschen erliegen, oder werde ich den Einflüsterungen des Heiligen Geistes nachgeben, den natürlichen Menschen ablegen und durch das Sühnopfer Christi des Herrn ein Heiliger werden? Das ist die Prüfung. Jedes Verlangen, jeder Wunsch, jede Neigung und Regung des natürlichen Menschen kann durch das Sühnopfer Jesu Christi überwunden werden. Wir sind hier auf der Erde, um göttliche Eigenschaften zu entwickeln und alle Leidenschaften des Fleisches zu zügeln. Der Vater im Himmel hat einen Plan aufgestellt, um seinen Kindern eine Richtschnur zu geben, um ihnen zu helfen, glücklich zu werden und um sie sicher zu sich nach Hause zu bringen, mit einem auferstandenen, erhöhten Körper. Er wünscht sich, dass wir im Licht vereint und voller Hoffnung sind. Im Gegensatz dazu setzt Luzifer alles daran, die Söhne und Töchter Gottes zu verwirren und unglücklich zu machen und sie in ihrem ewigen Fortschritt zu behindern. Im Grunde verfolgt der Vater der Lügen die Absicht, dass wir alle so elend seien wie er selbst. Luzifer will, dass wir letztlich allein und ohne Hoffnung in der Finsternis verweilen. Der Satan arbeitet unermüdlich daran, die wichtigsten Elemente des göttlichen Plans zu verzerren. Er hat keinen Körper, sein ewiger Fortschritt ist zum Stillstand gekommen. So wie das Wasser in einem Flussbett von einem Damm aufgehalten wird, wird der ewige Fortschritt des Widersachers dadurch vereitelt, dass er keinen physischen Körper hat. Wegen seiner Auflehnung hat Luzifer sich selbst alle irdischen Segnungen und Erfahrungen versagt, die erst durch einen Leib aus Fleisch und Gebein möglich werden. Er kann nichts von dem lernen, was nur ein Geist in einem Körper lernen kann. Er kann es nicht ertragen, dass eine buchstäbliche und allumfassende Auferstehung der gesamten Menschheit stattfinden wird. Ein wesentlicher Aspekt des Begriffes verdammt, wie er in den Heiligen Schriften verwendet wird, kommt in Luzifers Unfähigkeit, sich weiterzuentwickeln und wieder himmlischer Vater zu werden, zum Ausdruck. Weil der physische Körper in Gottes Plan des Glücklichseins und für unsere geistige Entwicklung so bedeutend ist, will Luzifer unseren Fortschritt verhindern, indem er uns dazu verlockt, unseren Körper in unerlaubter Weise zu gebrauchen. Aus ewiger Sicht ist es doch mit die größte Ironie, dass der Widersacher, der gerade deshalb elend ist, weil er keinen physischen Körper hat, uns dazu verleitet, durch den Missbrauch unseres Körpers an seinem Elend teilzuhaben. Ausgerechnet das Werkzeug, das er selbst nicht hat, ist das vorrangige Ziel seiner Versuche, uns geistig ins Verderben zu locken. Das Gesetz der Keuschheit zu übertreten, ist eine schwerwiegende Sünde und ein Missbrauch unserer körperlichen Hülle. Für diejenigen, die den Erlösungsplan kennen und verstehen, ist die Entweihung des Körpers eine Auflehnung und ein Leugnen ihrer wahren Identität als Söhne und Töchter Gottes. Blickt man über das Erdendasein hinaus in die Ewigkeit, wird rasch deutlich, dass die vom Widersacher angestachelte Nachahmung einer Beziehung nichts als flüchtig und leer ist. Alma riet seinem Sohn Schiblon, er möge alle seine Leidenschaften zügeln, damit er von Liebe erfüllt sei. Interessanterweise entwickeln wir also dadurch, dass wir über den natürlichen Menschen in uns die Oberhand gewinnen, eine erfülltere, tiefere und beständigere Liebe zu Gott und zu seinen Kindern. Die Liebe nimmt zu, wenn man in Rechtschaffenheit Zurückhaltung übt, und sie nimmt ab, wenn man sich der Zügellosigkeit hingibt. Präsident Marion G. Romney hat festgestellt, mir fallen keine Segnungen ein, die man sich inniger wünschen könnte als die Segnungen, die den Reinen und Tugendhaften verheißen sind. Jesus sprach von bestimmten Segnungen, die für verschiedene Tugenden gewährt werden, doch die größte von allen ist, wie ich finde, denen vorbehalten, die ein reines Herz haben. Denn, so sagte er, sie werden Gott schauen. Und sie werden den Herrn nicht nur schauen, sondern sich in seiner Gegenwart wohlfühlen. Jesus Christus verheißt, lass Tugend immerfort deine Gedanken zieren, dann wird dein Vertrauen in der Gegenwart Gottes stark werden. Außerdem ist uns verheißen, dass der Heilige Geist unser ständiger Begleiter sein wird, wenn wir auf dem Pfad der Tugend bleiben. Nach dem Gesetz der Keuschheit zu leben, bringt also einige der größten Segnungen mit sich, die der Mensch im Erdenleben empfangen kann. Das richtige geistige Selbstvertrauen in der Gegenwart der Familie, der Freunde, anderer Mitglieder der Kirche und schließlich in der Gegenwart des Erretters. Der natürliche Wunsch, dazu zu gehören, erfüllt sich auf rechtschaffene Weise, wenn wir voll Hoffnung im Licht wandeln. Manche von Ihnen, die meine Worte hören, haben sexuelle oder andere Sünden begangen, von denen sie umkehren müssen. Der Erretter wird oft als der große Arzt bezeichnet, und dieser Titel hat sowohl eine symbolische als auch eine buchstäbliche Bedeutung. Wir alle kennen die Schmerzen, die mit einer körperlichen Verletzung oder Wunde einhergehen. Wenn man Schmerzen hat, wünscht man sich üblicherweise Linderung und ist dankbar für Medikamente und Behandlungen, die das Leiden mindern. Betrachten Sie die Sünde als geistige Wunde. Die Schuldgefühle oder, wie Alma es gegenüber seinem Sohn Corianton bezeichnet, Gewissensqual hervorruft. Schuldgefühle sind für den Geist, was Schmerzen für den Körper sind. Ein Warnsignal sowie Schutz vor weiterem Schaden. Das Sühnopfer des Erretters ist die Quelle des wohltuenden Balsams, der unsere geistigen Wunden heilt und die Schuld von uns nimmt. Dieser Balsam kann jedoch nur durch die Grundsätze Glaube an den Herrn Jesus Christus, Umkehr und beständiger Gehorsam angewandt werden. Aufrichtige Umkehr führt zu einem ruhigen Gewissen, zu Trost und geistiger Heilung und Erneuerung. Ihr Bischof oder Zweigpräsident ist der Assistent des großen Arztes. Er ist bevollmächtigt, Sie bei der Umkehr und der Heilung zu unterstützen. Bitte lassen Sie aber auch nicht außer Acht, dass das Ausmaß und die Intensität der Umkehr dem Wesen und der Schwere Ihrer Sünden entsprechen müssen. Das gilt insbesondere für Mitglieder der Kirche, die heilige Bündnisse eingegangen sind. Schwerwiegende geistige Wunden erfordern eine kontinuierliche Behandlung sowie Zeit, um vollständig zu heilen. Die von mir erläuterte Lehre mag vielen altmodisch und überholt erscheinen. In einer Welt, die der Ansicht, dass die Zeugung etwas Heiliges ist, immer häufiger mit Spott begegnet und den Wert des menschlichen Lebens herabsetzt. Gottes Wahrheit ändert sich aber nicht durch Trends, Popularität oder Volksbefragungen. Ich verheiße, dass der Gehorsam gegenüber dem Gesetz der Keuschheit uns mehr Freude im Erdenleben bringt und uns weitere Entwicklung in der Ewigkeit ermöglicht. Keuschheit und Tugend sind, waren und werden immer vor allem anderen höchst teuer und kostbar sein. Dies bezeuge ich im heiligen Namen des Herrn Jesus Christus. Amen.